Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf. Ich bin Dr. Timo Schüler, EMDR und Epigenetik-Coach, Soundentwickler und promovierter Naturwissenschaftler. In der letzten Folge haben wir über ADHS im Erwachsenenalter gesprochen und darüber, wie neuroaktive Klänge helfen können, mehr Fokus und Selbstregulation zu finden. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wie hängen jetzt ADHS, Ernährung, Mikronährstoffe und Verdauung zusammen? Und wie kann auch hier Sound, wie können hier Klänge und sogar beim Essen oder in der Bauchregulation wirklich unterstützen? Vorab aber nochmal der Hinweis auf mein ADHS-Fokusprogramm. Das sind insgesamt mittlerweile 7 Tracks, die spezifisch für ADHS sind und dabei helfen, wirklich in den Fokus zu kommen, ja, vernünftig zu arbeiten, konzentriert zu arbeiten, aber auch am Ende des Tages wieder herunterzufahren. Wenn du daran Interesse hast, das Ganze zu testen und auszuprobieren, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Die Daten dazu findest du wie immer in den Shownotes. Wenn wir über ADHS sprechen, vor allen Dingen im biochemischen Sinn, dann reden wir im Kern über ein Ungleichgewicht in bestimmten Neurotransmittersystemen. Vor allen Dingen beim Dopamin und beim Noradrenalin. Die sind beide essentiell zum einen für den Antrieb und die Motivation, aber auch für Fokussierung und Zielgerichtetheit. Und weiter auch noch für die Emotionsregulation und die Impulskontrolle. ADHS bedeutet dabei nicht, dass gar kein Dopamin da ist, sondern dass es nicht in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist. Man kann sich das wie so eine defekte Ampelschaltung vorstellen. Die Signale sind zwar da, aber die laufen nicht geordnet. Und genau hier spielen Nährstoffe eine größere Rolle, als vielen wirklich bewusst ist. Gehen wir hier jetzt mal auf die einzelnen Bestandteile ein. Wir haben, wie gesagt, das Dopamin. Das ist unser Treibstoff für ein zielgerichtetes Handeln. Das Dopamin wird aus einer Aminosäure hergestellt, genauer gesagt aus der Aminosäure Tyrosin. Damit aber dieser Umbau funktioniert, benötigt der Körper auch noch mehrere andere Dinge. Zum einen ist Vitamin B6, das ist als Coenzym in der Dopaminsynthese wichtig, also als so eine Art kleiner Helfer, der dazu benötigt wird, wirklich aus diesem Tyrosin das Dopamin zu machen. Dieses Enzym oder diese Coenzyme insgesamt, die benötigen aber auch am besten noch das Zink, das stabilisiert das Ganze, das hält das quasi in der richtigen Struktur. Wir benötigen Magnesium. Das reguliert die Signalübertragung an den Synapsen, also in unseren Nervenzellen, beziehungsweise im Zusammenspiel unserer Nervenzellen. Und zu guter Letzt benötigen wir die Folsäure und Vitamin B12. Die spielen beide eine super wichtige Rolle bei der sogenannten Methylierung. Das ist eine Art von biochemischem An-Ausschalter auf der Gen- und Enzymebene. Fehlt jetzt einer dieser Stoffe oder ist zumindest das Gleichgewicht gestört, dann kann die Dopaminverfügbarkeit sinken und die Folge daraus ist dann, dass die Konzentration einbricht, die Impulse sind insgesamt schwerer zu kontrollieren und die Motivation selbst wird, nennen wir es mal, sehr sprunghaft. Neben dem Dopamin spielt jetzt aber auch das Noradrenalin noch eine ziemlich große Rolle. Das Noradrenalin, das ist unser, nennen wir es mal, Fokus- und Wachsamkeitsbooster. Auch das Noradrenalin entsteht über den gleichen Syntheseweg. Das braucht aber zusätzlich noch Kupfer als sogenannten Kofaktor. Und hier sehen wir dann oft ein Missverhältnis. Viel zu viel Kupfer, zum Beispiel durch die Umweltbelastung, durch eine hormonelle Dysregulation, das kann den Dopamin-Noradrenalin-Pegel kippen und für innere Unruhe, Reizbarkeit oder Schlafprobleme sorgen. Das Zusammenspiel dieser beiden Neurotransmitter hängt also direkt mit der Verfügbarkeit von Mikronährstoffen zusammen. Nochmal zur Methylierung, also Stichwort wo Folsäure und Vitamin B12. Das ist ein spannender biochemischer Vorgang. Dieser Prozess beeinflusst eben nicht nur den Neurotransmitterstoffwechsel, sondern auch die sogenannte epigenetische Regulation, also wie Gene an- oder abgeschaltet werden können. Und bei ADHS sehen wir eben häufig Methylierungsstörungen, insbesondere bei einem Mangel von Folsäure, von Vitamin B12, von Betainen wie dem Trimethylglycin und bei der Herstellung von sogenannten SEMIs. Das ist ein Molekül, was der eigentliche Transporter von diesen Methylgruppen ist. Muss man jetzt nicht tiefergehend beleuchten, aber das ist ein ultra wichtiges Molekül, ohne das ist es gar nicht möglich. Das ist quasi die Hand, die den Schalter betätigt. Welche Mikronährstoffe sind jetzt gerade bei ADHS wirklich wichtig und spielen eine riesengroße Rolle in dem gesamten Stoffwechsel? Zum einen, wie gesagt, das Magnesium. Normalerweise ist es für die Reizfilterung, aber auch die Glutamatbalance zuständig. Also dafür auch hier, dass wir wieder mit Neurotransmittern gut haushalten können. Wenn wir einen Mangel an Magnesium haben, da denken die meisten erstmal ja klassisch an irgendwelche Krämpfe oder sowas. Aber es sorgt eben auch für die Übererregbarkeit und für Schlafstörungen im Fall von ADHS. Das Zink, wie gesagt, ist an der Dopaminregulation beteiligt. Und das sorgt dann für, oder ein Mangel sorgt dann dafür, dass es zu einem Konzentrationsabfall kommt, zu einer erhöhten Reizbarkeit. Eine super wichtige Rolle spielen Omega-3-Fettsäuren. Unser Gehirn besteht zu einem riesengroßen Anteil aus Fetten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sehr, sehr viel Omega-3 haben. Omega-3-Fettsäuren sorgen dafür, dass die Zellmembranen fluide sind, sich also bewegen können, dass da Stoffe reingehen können, aber auch Abfallstoffe wieder rausgehen können. Das sorgt für eben dann für einen Entzündungsschutz. Und fehlt uns das, dann haben wir eine riesengroße Reizoffenheit. Wir haben eine langsame Signalverarbeitung. Und das führt dann eben zu ganz vielen dieser typischen ADHS-Symptome. Dann, wie gesagt, B6, B12 und die Folsäure. Eine riesengroße Rolle bei den Neurotransmittern und eben in diesem Methylstoffwechsel. Ein Mangel führt zu Stimmungsschwankungen, zu kognitiven Leistungseinbrüchen. Und zu guter Letzt das Eisen. Eisen brauchen wir auch als Kofaktor in der Dopaminsynthese. Fehlt uns das, Eisenmangel, wenn man das schon mal gehabt hat, dann hat man eine riesengroße Antriebslosigkeit und vor allen Dingen eine Müdigkeit. Was passiert jetzt allgemein bei einem Mangel an diesen Stoffen? Vereinfacht gesagt könnte man das so nennen, du weißt, was du tun willst, aber du kommst einfach nicht in den Gang. Du kannst kurzzeitig aufdrehen, hast so kurzzeitige Höhen, Highlights, aber die kannst du nicht durchhalten. Du fühlst insgesamt sehr viel, aber du reagierst viel zu schnell und viel zu heftig. Oder du hast Ideen, ganz viele Ideen, aber kaum Struktur, um diese eben umzusetzen. Das ist dann kein Versagen deiner Persönlichkeit. Das ist dann eben häufig ein biochemisches Ungleichgewicht. Aber das Gute ist, das kannst du beeinflussen. Wenn wir an die Ernährung denken, dann kommen wir zwangsläufig irgendwann auch zum Thema Verdauung. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Darm und ADHS. Und der Darm hat eben auch einen ziemlich unterschätzten Einfluss auf ADHS-Symptome, auf die gesamte Symptomatik außenrum, nämlich durch den Einfluss des sogenannten Mikrobioms. Der Darm ist nicht nur für die Verdauung zuständig. Der ist selbst Teil eines ziemlich komplexen Kommunikationsnetzwerks, nämlich der sogenannten Darm-Hirn-Achse. 80% unseres Glückshormons Serotonin wird im Darm produziert. Das kommt zwar trotzdem meistens nicht im Gehirn an, aber es ist in ganz vielen Prozessen eben beteiligt. Wenn der Darm das nicht vernünftig herstellen kann, benötigt der Körper das Serotonin an ganz vielen anderen Stellen und dann fehlt es eben quasi im Kopf, vereinfacht gesagt. Das bedeutet, wenn dein Mikrobiom aus dem Gleichgewicht ist, dann kann sich das massiv auf deine Stimmung, auf deine Konzentration, auf deine Reizverarbeitung auswirken. Menschen mit ADHS berichten dann auch überdurchschnittlich oft von Blähungen, von Reizdarmsymptomen, aber auch von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder insgesamt von einem gestörten Hungergefühl oder ins Gegenteil gekehrt von Heißhunger. Das hängt nicht nur mit der Nahrungswahl zusammen, sondern auch mit dem vegetativen Nervensystem. Ist der Sympathikus, also unser Gaspedal, aktiv, dann wird die Verdauung gedrosselt. Wie gesagt, es wäre in der Steinzeit ziemlich blöde gewesen, wenn wir gejagt werden würden von irgendeinem Tier und unsere Verdauung würde einsetzen. Wäre eher blöd. Der Vagusnerv, das ist unser Bremspedal, der sendet Entspannungssignale. Der ist aber dann unteraktiv und hier kommt dann wieder Klang oder Sound ins Spiel. Bestimmte Frequenzen oder rhythmische Atemmuster, die können den Vagusnerv stimulieren. Studien haben gezeigt, dass langsamer, tiefer Klang, zum Beispiel tiefe Rauschtexturen oder so ein langsames, weißes Rauschen, eben beruhigend auf das Nervensystem wirken kann. Wie können jetzt solche Klänge eingesetzt werden, dass sie eben unterstützend wirken bei der Essregulation und bei der Verdauung? Naja, viele mit ADHS kennen das. Man vergisst zu essen oder ganz im Gegenteil, man isst impulsiv, viel zu schnell, unregelmäßig. Und dann kommt nach dem Essen der Blähbauch, das Unwohlsein oder so eine plötzliche Erschöpfung, Schnitzelkoma. Warum ist das so? Weil das Gehirn eben auf Reiz und Belohnung trainiert ist und normale Hunger- oder Sättigungssignale ganz oft untergehen. Und Sound kann hier helfen, wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Hier mal ein kleiner Leitfaden für so eine klanggestützte Essregulation. Vor dem Essen kann man sich leichte Alpha- bis Theta-Klänge, also so zwischen 6 und 8 Hertz, das können binaurale Beats mit einem ganz sanften Rauschen sein, die können helfen, eben aus dem Stressmodus in den Ruhemodus zu wechseln, damit der Körper darauf vorbereitet ist, dass er jetzt quasi gleich an die Verdauung geht. Das können auch Atemgeräusche oder sanfte rhythmische Klopfsounds sein. Während des Essens können einfache tonale Flächen ohne Sprache oder Rhythmus helfen. Der Sound sollte dabei eher entschleunigend als aktivierend wirken. Musik mit klaren Pausen oder langsamen Pulsationen kann die Essgeschwindigkeit eben auch senken. Ganz viele Restaurants nutzen das quasi eigentlich auch unterbewusst. Oder warst du jemals in einem Restaurant, wo ganz heftige Musik im Hintergrund, ganz schnelle, stressige Musik im Hintergrund lief? Nein, meistens, wenn in Restaurants irgendwas an Musik läuft, dann ist es meistens etwas Langsames, Getragenes, das natürlich dabei unterstützt, dass die Gäste länger bleiben und eben mehr Dinge auch konsumieren. Nach dem Essen können dann vagusstimulierende Frequenzen, zum Beispiel von 136,1 Hertz oder 528 Hertz, kombiniert mit einem tiefen Rauschen oder auch Naturgeräusche beruhigend auf unser Bauchhirn wirken. Analog zu meinen ADHS-spezifischen Tracks bin ich mit Mindphonic gerade dabei, auch hier eine eigene Trackstruktur zu entwickeln, die dann genau diese Phasen eben begleiten kann, mit einem Frequenzverlauf, mit verschiedenen Layern, also Schichten und subtilen Atemeinflüssen. Den ersten kleinen Teaser dazu wirst du hier wieder auf diesem Podcast wieder als separate Episode finden. Was kannst du jetzt in deinem ADHS-Alltag Unterstützendes tun? Erstens, ritualisiere deine Mahlzeiten. Selbst wenn der Tag chaotisch ist, versuch feste Zeiten. Zweitens, frühstücke eiweißreich. Das stabilisiert insgesamt den Dopaminspiegel. Drittens, nutze Snacks mit Substanz. Dunkle Schokolade, Nüsse, komplexe Kohlenhydrate helfen eben besser als Zuckerbomben, auch wenn sie ja nicht so schnell wirken. Manchmal braucht man einfach so quasi die Zuckerbombe, um wieder hochzukommen. Aber das ist meistens eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass es an anderer Stelle eben mangelt. Viertens, ganz wichtig, vergiss nicht das Trinken. Und fünftens, setze Klänge gezielt ein. Zum Beispiel eine Klangspur vor dem Essen oder während deiner Pausen. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, ADHS zeigt sich eben nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper. Wer die Rolle von Ernährung, Darm und Sound versteht, der kann neue Wege zur Selbstregulation entwickeln. Klänge und Sound können helfen, wieder in Kontakt mit dem eigenen Rhythmus zu kommen. In der nächsten Folge geht es dann um einen weiteren, oft unterschätzten Bereich, nämlich Schlaf und ADHS. Warum das Gehirn abends nicht runterkommt und auch welche Klänge und welche Nährstoffe eben auch hier dabei helfen können. Wenn du magst, schau jetzt mal auf mindphonic-therapy.de vorbei. Dort findest du ganz viele weitere Informationen zu klanggestützter Therapie, soundgestützter, neuroaktiver Therapie, eben mit einem Fokus auf ganz viele verschiedene Dinge, auch wie Verdauung, wie Fokus auf Schlaf und Selbstregulation. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie gern mit jemandem. Teil sie mit anderen ADHS-geplagten Menschen. Ich freue mich immer über dein Feedback auf Instagram, per Mail oder auch direkt über meine Website. Bleib verbunden mit dir selbst und wie immer zum guten Schluss, behalte einen klaren Kopf mit allem drum und dran und mach's gut.